Frieden im Nahen Osten, Öl auf Talfahrt, Bitcoin erholt sich, klingt nach dem perfekten, lang ersehnten Einstieg in eine neue Bullenphase. Aber wir wollen heute genauer hinschauen, was steckt wirklich hinter diesem Deal, warum ist Bitcoin trotzdem noch nicht aus dem Gröbsten raus und wo steht der Markt tatsächlich gerade? Bleibt dran, dann erfahrt ihr es. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Invest-Podcast. Mein Name ist Johannes Maxwaite, Redakteur bei BTC Echo und an meiner Seite ist wie immer unser Marktexperte Stefan Lübeck. Stefan, dein privater Livestream, der fiel gestern aus, da du dich ja auf die Light-Version von Deutschland gegen Brasilien fokussiert hast. Das 7:1 gegen Curaçao weckt Erinnerungen, auch wenn es nicht ganz dieselbe Sensation ist wie der Sieg über Brasilien 2014. Stefan, sonst bist du ja auch unser Chartflüsterer, aber in unserer Kick-Tipp-Gruppe bist du aktuell Elfter. Bist du auch ein klassischer Overthinker?
Elf, das passt ja. Tatsächlich ist Fußball für mich 11x2, 22 Männer, die einen Ball hinterher rennen. Ich werde jetzt aber tatsächlich, um das ein bisschen, die Odds ein bisschen zu steigern, meine Wahrscheinlichkeit, die nächsten Wetten einfach basierend auf Pulli-Market-Wahrscheinlichkeiten bauen und einfach vorher mal schauen, wie wird da gewettet, mal sehen, ob ich dann im Endeffekt den Kollegen Dominik, der tatsächlich, ihr glaubt es kaum, dieses 7:1 getippt hat, dann im Endeffekt noch einholen kann. Aber lass uns einfach schnell weitermachen. Fußball ist nicht so richtig meine Baustelle tatsächlich.
Ja, richtig. Wir haben heute auch noch einiges auf dem Zettel. Trump und der Iran haben offenbar Frieden gefunden. Nein, diesmal wirklich. Warum wir aber trotzdem keine nachhaltige Erholung bei Bitcoin erwarten dürften, besprechen wir gleich. Es gibt aber auch noch reichlich Talk über Notenbanken und vor allem der SpaceX IPO, das gefühlte Jahrhundert-Event in Anlegerkreisen, das Elon Musk ja zum ersten Billionären der Geschichte gemacht hat. Stefan, wie ist dein Fazit zum SPCX-Handelsstart?
Ja, es hat mal wieder gezeigt, man sollte nie gegen die Fanboys und Girls, also den Kult rund um Elon Musk wetten, kann man sagen, wie scheint zumindest. Viermal überzeichnet, das wusste man, gepaart mit Fonds, die ihr Exposure mit Käufen in den kommenden Handelstagen und Wochen womöglich aufbauen müssen, ob sie wollen oder nicht, hat tatsächlich dann erstmal für respektable 30% Kursanstieg in der Spitze gesorgt am Freitag. Zum Börsenschluss waren es immer noch knapp 20%, glaube 19,5%. Vorbörslich stehen wir, ich hatte vorhin mal geguckt, schon wieder, wir hatten mal $160 geschlossen, standen vorbörslich schon wieder bei $172, also zumindest mal heute scheint es weiterzugehen. Mal sehen, wie sich vielleicht einfach die Kurse am zweiten offiziellen Handelstag heute dann insgesamt schlagen werden und dann auch logischerweise die nächsten Tage und Wochen. Für mich ist der Bereich tatsächlich um $174 wichtig. Das entspricht nämlich tatsächlich dem durchschnittlichen IPO-Anstieg von IPOs aus dem Handelsjahr 2025, Johannes.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Ja, überraschenderweise ist SpaceX kein kompletter Flop, sondern wir sehen es jetzt auch in dem Chart, den du gerade eingeblendet hast, ne, direkt in die Top 10 aller Assets gesprungen. Bitcoin, glaube ich, aktuell auf Platz 15, nachdem wir da ordentlich gecrashed sind. Wir haben ja schon in den Wochen davor auch viel über die Auswirkungen auf Krypto gehört. Erstmal rechnest du damit, dass sich der Erfolg der Aktie jetzt fortsetzt? Du hast gerade dein Ziel genannt. Und wenn ja, leidet das Interesse dann an Bitcoin und Krypto damit weiter?
Ich hole mal so einen klassischen raus, den am besten einfach mal screenshotten, die uns bei YouTube zuschauen, macht es einfacher. Ich kann mir nach dem geglückten Start, du hast es angesprochen, wegen der Fondszukäufe, das muss man wissen, also zum einen ist der Float Real, also ziemlich gering, bedeutet nur 5% aller Aktien sind überhaupt zu Handelsbeginn sozusagen handelbar gewesen. Das bedeutet enorm Verknappung, also ein geringes Angebot trifft auf eine verhältnismäßig dann doch hohe Nachfrage, getrieben durch Retail-FOMO, will ich mal sagen, oder Retail-Interesse, plus diese Krypto, diese Elon Musk-Fans, sagen wir mal, und dann halt Fondszukäufe in den Ersttagen, also institutionelle müssen dann auch rein. Kann ich mir vorstellen, dass wir noch eine Ecke höher gehen. Ich führe mal an, 200, und das jetzt ganz ohne Chart, $231 wäre vielleicht so ein Niveau, das entspricht tatsächlich dem durchschnittlichen Anstieg von IPOs in der Dotcom-Bubble 2000-2001. Und vergleicht man tatsächlich, habe ich vorhin noch mal schnell geguckt, den Space-IPO mit dem von Tesla damals, stieg der splitbereinigte Kurs von vom IPO bei Tesla damals, 2010, 2011 war der, von 1,13 $, das war mehr oder weniger der splitbereinigte Ausgabekurs, erstmal um 79% in den Folgetagen auf in der Spitze 2,03 $, bevor er dann wohlgemerkt in den Tagen danach dann, also relativ schnell muss man tatsächlich sagen, dann auf insgesamt 1 $ in der Spitze zurück abrutschte, um dann im Endeffekt einen Boden zu markieren. Wenn also vielleicht ja die Insti-Käufe, würde ich es mal nennen, ihr Exposure dann, was sie haben müssen, erreicht haben und eine Korrektur und vielleicht auch so eine Art Reality-Check den Markt erfasst und auch insgesamt die sehr sportlich bewerteten Space-Aktien insgesamt, das ist ja nicht nur, ne, in dem Vorlauf zum SpaceX-IPO waren auch diese, war dieser ganze Sektor ja hart gelaufen, könnte auch SpaceX den typischen Verlauf nehmen, den ihr hier aktuell seht. So, ne, FOMO, oben FOMO kicks in und dann kommt so ein bisschen Retail Sales the Bottom, dann läuft es womöglich, ob das jetzt 1-2 Jahre ist, wird man dann sehen, läuft es womöglich eher tendenziell vielleicht langweilig, um dann irgendwann sollten sich im Grunde genommen, ja, die Wachstumszahlen erfüllen, die ja sehr sportlich sind. Wie gesagt, eins der Ziele, damit Elon ja auch Billionär bleibt, ist ja, dass er bis, ich weiß gar nicht, das Jahr 2035 oder was, eine Kolonie auf dem Mars von 1 Million Menschen bauen will. Also daran ist im Grunde genommen seine Ziele gebunden. Finde ich schon ziemlich extrem, wenn ich mir überlege, wie viele von diesen Raketen dann hochfliegen müssen, um 1 Million Menschen hochzuschicken. Und das ist ja so eine 7 Monate lange Reise, aber davon mal ab. Kann man einfach mal, und das ist immer so ein bisschen das, wo ich sage, dann gucken wir einfach mal. Ich habe mir hier die Major IPOs in den letzten 15 Jahren rausgesucht. Ja, da sieht man kurzfristig, ja, langfristig eher vielleicht ein bekanntes Muster aus vergangenen Hypes. Es gibt einige, die so wie Palantir ein Jahr später doch substanziell höher standen. ARM Chiphersteller hatte auch deutlich, weil die genau in diese AI-Welle dann da irgendwie rein gelistet haben, auch deutlich höher. Aber insgesamt seht ihr hier viele und wir sehen hier unten ja durchaus auch ein paar, die wir kennen, durchaus Coinbase, ne, ein Jahr später minus 55%, irgendwo müsste wahrscheinlich Robinhood sogar minus 74%, haben aber auch einen Turnaround bekommen und Robinhood ja auch letztes Jahr schon neue All-Time-Highs gemacht, heißt also nicht, dass es nicht perspektivisch höher gehen kann, aber wir sehen, irgendwann ist dieser Hype und dieser extrem sportlich bewertete Preis raus, sogar bei Meta waren es dann ja 31% tiefer später und die stehen ja jetzt, keine Ahnung, wie viel vervielfacht die sich haben, also insofern, da sieht man, ist ziemlich verrückt. Ein weiteres Problem ist insgesamt, zum einen auf SpaceX bezogen, zeige ich gleich, und dann insgesamt auch für den Gesamtmarkt, dass wir durch die bevorstehenden massiven Unlocks der SpaceX-Aktie in den nächsten 12 Monaten der Supply insgesamt an Aktien am US-Aktienmarkt massiv zunehmen dürfte. Und das verwässert logischerweise das Angebot. Dann ist halt eine Frage, ne? Wie viel Käufer sollen noch in den Markt kommen, um das alles aufzufangen? Ähnlich dürfte es womöglich, und das verschärft vielleicht auch diese Situation hier noch so ein bisschen, bei Anthropic und OpenAI sein. Die kommen ja auch in den nächsten Monaten womöglich, die IPOs. Und das ist äquivalent so ein bisschen zur Tokenschwemme im Kryptospace tatsächlich. Und wenn man dann mal guckt, insbesondere für 2026, das zeigt es eigentlich sehr gut, ne? Wir haben hier diese 2000er Jahre gesehen, wie viel dann im Endeffekt Values of Shares from Expiring Lockups, also im Endeffekt, die ihr TGI haben, würden wir aber im Kryptospace sagen. Und da wissen wir, und das hatte ich ja unlängst auch schon mal mit Sven vor ein paar Wochen angesprochen, dass allein in den ersten 12 Monaten der Unlock massiv ist bei SpaceX. Wie gesagt, zusätzlich kommen dann noch weitere IPOs, große IPOs in diesem Jahr hinzu. Und zusätzlich spannend hier, weshalb wir auch diesen zusätzlichen, quasi dass der der Aktien Net Equity Supply, wie man es hier so schön heißt, dass der ins Positive tatsächlich noch drehen könnte, was wir ja zuletzt im Endeffekt wirklich Anfang 2000er Jahre hatten, weil wir nämlich ein Problem haben, dass dadurch, dass, und da hatten wir auch in den Vorwochen und Monaten fast drüber gesprochen, dass Amazon, Google, Microsoft alle gerade ihr komplettes Geld, was sie an Gewinn machen, in die AI-Wette investieren, bedeutet, sie machen, und das haben sie traditionell, das ist nicht unerheblich, ihre Aktienrückkauf bekommen, die sie normal immer starten jedes Jahr, die dürften, wenn überhaupt, minimal ausfallen, bis zu gar nicht, weil man das Geld einfach reinfeuert, als gäbe es keinen Morgen in die AI-Wette. Und ja, da wird man sehen, wie wird der Markt das alles auffangen können, wenn zum einen diese Käufe seitens dieser großen Unternehmen oder vieler Unternehmen in den USA nicht mehr stattfinden, zeitgleich das aber verwässert wird durch die ganzen IPOs. Ich weiß nicht, ob uns eine Entwicklung wie in den frühen 2000er Jahren irgendwann dann droht, ob das jetzt heute ist oder dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, wird man im Endeffekt sehen. Was aber vielleicht spannend ist, viele SpaceX interessierte, und das ist vielleicht so die Upside für Bitcoin, um mal ein bisschen auf Bitcoin rüberzukommen. Viele, vielleicht auch ein paar von euch, sind bei den SpaceX IPO leer ausgegangen. Wir wissen, es gab nur 5% sind überhaupt an den Markt gekommen, also unglaublich wenig. Aber es war vierfach überzeichnet, bedeutet rein theoretisch nur jeder Vierte hat so gesehen Aktien bekommen. Wir wissen aber, dass da Milliarden über Milliarden aus den anderen Märkten rausgezogen wurden, weil Leute gesehen haben, wo geht gerade die Post ab, wo ist gerade Momentum, es ist dieses SpaceX-Ding, da will ich unbedingt dabei sein. Und im Endeffekt, die jetzt aber leer ausgegangen sind, klar, ein Teil wird jetzt vielleicht noch reinfomon, hatte ich ja vorhin gezeigt, die kaufen dann vielleicht das Peak um $230, ich würde es nicht tun. Aber einige sagen sich auch, hör mal, wo kann ich jetzt vielleicht reingehen? Ich habe ja mein Geld, ich ziehe das jetzt einfach wieder raus. Die ganze Space-Nummer ist irgendwie leider jetzt ohne mich gelaufen. Und womöglich dann rausziehen das Geld rüber aus dem TradFi-Space, womöglich dann vielleicht wieder in Krypto, um dann zu sagen, Mensch, Bitcoin ist ja vielleicht doch ein Blick wert.
Auf jeden Fall. Und das ist auch spannend, weil sich das tatsächlich in den Daten auch gerade wieder zeigt. Wir sehen ein gestiegenes Interesse in Krypto. Du hattest das im Vorgespräch auch auf diesen Chart hier hingewiesen von Alfractal. Also das Suchinteresse auf Google Trends nach Krypto, Bitcoin und Co. steigt weiter. Vor allem auch viel Hyperliquid hier in Lila. Gut, ich meine, wir sehen grundsätzlich immer solche Spikes, auch bei größeren Kursbewegungen, ob jetzt nach oben oder nach unten, so zuletzt auch im Februar. Aber es gibt durchaus Meinungen zu einer Rotation weg von den KI-Aktien zurück zu den eben vernachlässigten Kryptos. Das Problem dabei ist, dass das bisherige Bild zeigt, das Volumen ist gering und es gibt auch noch keine überzeugende Erholung oder keine typische Signale. Das Ganze wirkt halt eher wie ein Long-Short-Liquiditätsspiel, was da abgearbeitet wird. Also wir sind da jetzt an den 66k gerannt und das Ganze wirkt auch eher wie so ein bisschen Market-Maker-Manipulation im Hintergrund. Ich würde es nicht unbedingt Manipulation nennen, sondern einfach nur das ganz klassische Spiel, was da gespielt wird mit wenig Spot-Volumen, dass dann halt so eine Katalysatoren genutzt werden, um sozusagen den Preis in eine bestimmte Richtung zu drücken. Und das deckt sich tatsächlich auch mit unmittelbarem Sentiment aus den On-Chain-Daten, die ich zuletzt, also heute früh, gelesen habe. Die Details dazu gibt es gleich. Vorher habe ich aber noch eine Bitte an euch. Wenn ihr unseren Content feiert, dann hinterlasst ein Like und abonniert unseren Kanal. Und außerdem solltet ihr euch noch die BTC Echo App holen, verfügbar im App und im Play Store. Damit habt ihr Zugriff auf unsere schriftlichen Inhalte, darunter Echtzeit-News, Kursalarme, Prognosen und viele Chart-Analysen, unter anderem von Stefan. Und gleich dazu das BTC Echo Plus Abo, damit ihr wirklich den deepen Krypto-Content, den wir bieten, lesen könnt. Das Probeabo gibt es schon ab 1 Euro jetzt downloaden. Der Link ist in der Videobeschreibung.
Ich meine, das Jahresabo ist auch gerade 50% reduziert. Also wenn ihr 12 Monate, wenn ihr eigentlich wisst, ich will den Content wieder haben und wir kommen perspektivisch wieder in den Bullenmarkt, dann sollte man immer vor den anderen sein. Deswegen aktuell das Angebot. Insofern 50% Rabatt ist jetzt nicht das Allerschlechteste. Ähnlich wie bei Bitcoin, da stehen wir auch gerade 50% tiefer. Also vielleicht ist das ein Omen.
Ja, und ich glaube, das bringt uns eigentlich schon zum Hauptthema. Du hast es gerade gesagt, Bullenmarkt, wenn er dann wieder kommt und wir haben möglicherweise einen Katalysator. Donald Trump hat verkündet, der Deal mit Iran ist complete, Strait of Hormuz opened and naval blockade ended. Also alles, was wir hören wollten, Ende gut, alles gut. Aber schön wär's, Stefan, wir wissen, dass Trump in seiner Welt lebt und das ist sowieso die zigtausendste Friedenserklärung, die wir in den letzten Monaten gehört haben. Ich bin ja 6 Wochen weg gewesen und genau mit diesem Szenario hat das Ganze irgendwie auch angefangen, Friedenserklärung, und dann gab es nochmal 5 weitere. Entsprechend skeptisch sollten smarte Anleger auf jeden Fall hier sein. Trotzdem gibt es ja starke Reaktionen an den Märkten. Also der Ölkurs ist 5% niedriger. In Asien gab es ein paar saftige Rallyes an den Börsen und die Futures für SPX, Nasdaq und Co. sind ebenfalls grün. Stefan, ist diese Ankündigung von Trump anders als die vorherigen?
Naja, es war an seinem 80. Geburtstag, ne? Also es muss ja speziell sein, wollen wir mal festhalten. Aber wir gehen das einfach mal schnell durch, ne? Im Detail. Verlängerung der Waffenruhe zwischen den USA und Iran um 60 Tage. Wow, hatten wir schon mal. Also quasi nochmal die Verlängerung der Verlängerung. Beginn einer 60-tägigen Verhandlungsphase für technische Gespräche über das iranische Atomprogramm. Auch eigentlich nichts Neues. Aufhebung der US-Marineblockade und Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Das ist was, was unmittelbar jetzt passieren soll. Das könnte zumindest helfen, deswegen auch der Ölpreis erstmal runter, deswegen die Erleichterung auch am Markt. Ich denke, das ist quasi der Impuls, der das geliefert hat. Die USA verpflichten sich, über eine Lockerung der Sanktionen gegen den Iran zu verhandeln. Also, ne, wieder Verhandlung, noch nichts passiert. Die USA wiederum verpflichten sich, über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte zu sprechen. Ähnlich, also quasi noch nichts Finales. Das Friedensabkommen umfasst ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlung an allen Fronten, einschließlich des Libanon. Und das könnte im Endeffekt der Knisus-Knaxus werden. Denn diese Vereinbarung soll tatsächlich dann in 4 Tagen in der Schweiz bereits unterzeichnet werden. Ergo wurde das Problem insgesamt, summa summarum, für mich mit all seinen unverändert großen Hürden erneut um 60 Tage in die Zukunft verschoben. Aber wie gesagt, Trump hat es an seinem 80. Geburtstag geklärt, ja. Das jedoch, und da kommt quasi im Grunde genommen das Problem vielleicht auch, Postwenden-Aussagen aus Israel kamen seitens des Präsidenten Netanyahu sowie des Verteidigungsministers, wonach sich Israel sich nicht an den Libanon bezogenen Teil des vorgeschlagenen US-Iran-Abkommens gebunden fühlt und Israel seine Truppen im Libanon belassen wird, die Operation gegen Hisbollah fortsetzen will und auf Angriffe weiterhin nach eigenem Ermessen reagiert. Zeigt eigentlich, ja, dass selbst wenn die USA und der Iran ein Abkommen schließen, Israel seine militärische Handlungsfreiheit im Libanon behalten will. Und damit dürfte logischerweise, weil das die Brüder sind und man hat gesagt, Iran will sie nicht fallen lassen, wohl ebenfalls nicht klein beigeben wird. Also ja, never ending story. Du siehst, wie wackelig das alles ist. Und auch wenn du jetzt 6 Wochen weg warst, es wackelt immer noch.
Ja, und bis weiter kann sich halt auch noch wieder so viel ändern. Ne? Also wir haben es öfter gesehen, eine Aussage aus dem Iran in Richtung, die Straße vor Hormuz bleibt weiterhin geschlossen, solange im Libanon zum Beispiel noch keine Waffenruhe herrscht, geht es wieder zurück in die nie enden wollenden Verhandlungen. Und ich habe es ja gerade gesagt, kann da noch viel passieren bis Freitag, tut es nämlich auch auf Makroseite. Der Fokus dürfte nach der Kursparty zu Wochenbeginn spätestens Mittwoch dann auf die Leitzinsentscheidungen sowie insbesondere die erste Rede des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh drehen, da wurde ja auch viel diskutiert im Vorfeld. Hier steckt tatsächlich auch Potenzial für eine nachhaltige Wende bei Bitcoin, aber auch den nächsten Crash. Stefan, worauf wollen wir bzw. sollten wir hier vor allem schauen?
Liebe Traderinnen und Trader, genau die, die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Also die Fed-Zinssenkung am 17. Juni dürfte spätestens Mittwoch, ich denke schon morgen Abend, also Dienstagabend, deutscher Zeit, dann wieder in den Fokus rücken. Spannend werden mögliche Änderungen in der Kommunikation. Ich glaube, da hören alle drauf, weil wir wissen, es wird keine Leitzinssenkung und auch keine Leitzinserhöhung geben. Insofern wichtig wird, was kann der neue Fed-Präsident oder was teilt er der Presse mit? Wie kommuniziert er das? Vor allen Dingen im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jerome Powell. Man muss dazu sagen, ich mache das ja schon eine Weile, die ersten Pressekonferenzen von Herrn Powell waren auch immer sehr wackelig. Also da war er war am Stottern und wusste nicht genau. Später erst dann hat er an Souveränität gewonnen. Das ist nicht unüblich. Das würde uns wahrscheinlich genauso gehen. Aber wir wissen, die Algorithmen im Hintergrund reagieren auf teilweise jedes Wort in mehr oder weniger in Echtzeit. Und falls die Erklärung des FOMC leicht insgesamt hawkisch ausfällt, ne, also das, was um 20 Uhr dann präsentiert wird, wird es im Endeffekt spannend zu sehen sein, wie er, also Herr Kevin Warsh dann wiederum bei der Pressekonferenz, diese ja durch höhere Ölpreise verursachten Inflationsschub interpretiert, ob er sagt vorübergehend, also transitory und das so einordnet. Und vielleicht sich auch darauf beruft, dass er sagt, Mensch, der Ölpreis ist doch jetzt eigentlich schon wieder, weil er heute Morgen mal weiter gefallen ist, du hast es eingangs erwähnt, auf $80 gefallen ist. Das ist übrigens 32% unter seinem Jahreshoch zum Kriegsbeginn, als wir hochgeschnallt waren auf $120. Und eine solche Einschätzung könnte von den Märkten dann tatsächlich erstmal als dovisches Signal interpretiert werden, sie darauf hindeuten könnte, dass die Fed unter Warsh nicht unbedingt mit einer dauerhaft restriktiveren Geldpolitik auf den Inflationsanstieg reagieren wird. Ich habe da aber mal gerade eine Grafik mitgebracht, um mal zu sehen, wie war das eigentlich nach den letzten 6 Fed-Meetings. Das ist die Performance hier mal eingezeichnet nach den letzten 6 Fed-Meetings, einfach mal in Zahlen. Im September 25 danach Bitcoin 7,3% gefallen, Oktober 2025, das ging wohlgemerkt auch vom Peak dann mehr oder weniger, 28% gefallen, Dezember 2025 10% gefallen, Januar 26 34% gefallen, März 2026 12,8% gefallen und im April nach der letzten Leitzinsentscheidung unter dem alten Fed-Chef Jerome Powell Bitcoin immer noch mal 5% zurückgegangen. Also insofern mal sehen, ob Warsh dem Wunsch von Trump nachkommt, im Endeffekt dovisch agiert als sein Vorgänger und das Schiff herumdrehen kann, um es mal so zu sagen. Und wie ich im Invest in der Vorwoche schon angesprochen hatte, gilt es denn tatsächlich, und dann kommst du gleich nochmal genauer rein, auf die Flows der Bitcoin-ETFs zu beobachten, aus denen ja seit Wochen massiv Geld abgezogen wurde, allein in der Woche vor 10 Tagen, also erste Handelswoche im Juni, waren wir 5,4 Milliarden abgezogen worden, das ist schon eine Hausnummer. Und erst am letzten Freitag haben wir wieder erste zarte Zuflüsse gesehen in einer Höhe von, ich glaube, Pi mal Daumen 80 Millionen, Johannes, oder?
Ja, bevor wir mit den ETFs weitermachen, noch kurz dazu eine Anmerkung. Ich finde, es ist auf jeden Fall kein Zufall, dass ausgerechnet in der Woche der Leitzinsentscheidung der ersten unter Kevin Warsh quasi dieser Deal mit Iran angekündigt wird. Also Trump liefert ja dem Notenbankchef demnach eigentlich schon sozusagen die Lösung der Probleme auf dem Silbertablett. Von wegen, guck mal hier, der Iran-Krieg, das ist nur eine vorübergehende Sache. Deal ist geschürt, alles in Sack und Tüten. Du kannst sagen, die Inflation wird nicht weiter steigen. Es wird transitory sein, wie du gerade gesagt hast. Und Warsh hat demnach ein Argument, um dovischer aufzutreten. Werden wir dann sehen. Ne? Ich glaube, Warsh ist sowieso kein großer Fan von diesem Forward Guidance, also überhaupt den Medien oder der Öffentlichkeit groß mitzuteilen, was man machen wird. Ich bin gespannt tatsächlich auf seine Worte auch dahingehend, ob er sich überhaupt irgendwie in eine Richtung lenken lassen wird. Aber wir werden es dann spätestens Mittwoch sehen. Wir machen einmal mit den ETFs weiter, wie du gerade angesprochen hast. So-So Value zeigt auf den rapiden Einbruch der Outflows bei den Bitcoin-ETFs und die Tatsache, dass am Freitag, du hast es gesagt, ja, gab es Zuflüsse, aber es gab auch Zuflüsse über alle 13 ETFs. Und das ist relativ selten dann in dem Fall und ein starkes Indiz dafür, dass sich das Sentiment um Bitcoin allumfassend verbessert und die Rotation möglicherweise beginnt. Grundsätzlich ist laut Analysten die Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung mit dem letzten starken Abverkauf ja gestiegen. Standard Chartered hat heute sogar den Boden bei Bitcoin ausgerufen, öffentlich und offiziell. Wir gucken mal auf den Realized Price, der immer ein guter Indikator dafür ist. Wir sehen auch, warum. Bitcoin ist nahe historischer Bodenzonen, vergleichbar mit dem Bärenmarkt 2022. Muss aber auch tatsächlich betonen, nahe, nicht direkt bei. Also wir sehen, meistens gehen wir nochmal unter den Realized Price. In den vergangenen Bärenmärkten war das jedenfalls so, 2018 und 2022 auf jeden Fall. Und wir sind quasi noch kurz darüber. Das spricht da dann tatsächlich dafür, dass wir vielleicht nochmal weiter dippen. Also ob ein absoluter Boden oder nicht, für mich auf jeden Fall Akkumulationsbereich. Für dich auch, Stefan?
Dem Boden zu treffen, ist doch eh mal so eine Sache. Das sage ich, das ist für Profis oder denken sie seins. Dafür gibt es aber für den Durchschnittshändler DCA, Dollar Cost Averaging. Zumindest könnten wir den Bereich der, ich sag mal, 20% um das Tief mit diesen 59.000 in der Vorwoche dann angelaufen haben. Jedoch ist das Spot-Handelsvolumen, da gehst du gleich auch nochmal weiter drauf ein, weiterhin gering. Ich glaube, du hast es auch eingangs schon angesprochen. Und wie ich in den Vorwochen gezeigt habe, das ist vielleicht so das Positive wiederum. Und das zeigt aber auch, dass man vielleicht einfach in längeren Zeitspannen dann denken muss, gerade wenn man akkumuliert, sind immerhin die Long-Term-Holders wieder am Akkumulieren, weil das Niveau war auf Rekordstände gestiegen, hatte ich in der letzten Vorwoche gezeigt. Diese Kohorte lässt sich also nicht aus dem Markt drängen, nutzt die Phasen der Schwäche, wenn rote Kerzen in Kaufkurse, grüne Kerzen in eher Verkaufkurse. Und mehr oder weniger nutzen sie auch ein Stück weit das Desinteresse vieler anderer Investoren, die vielleicht irgendwo gerade woanders gucken oder keinen Bock auf Bitcoin haben.
Ja, also da wird schon mal fleißig akkumuliert. Ich glaube, der Realized Price liegt gerade bei so 53.000, 54.000. Das heißt, wenn wir da nochmal runterfallen sollten, dann wäre das ja per Definition auch ein Sturz in den 50k, vielleicht sogar 40k Bereich. Also mal schauen, wie es da weitergeht. Wir tauchen noch mal ein bisschen tiefer auf die On-Chain-Daten ein. Da gab es heute Morgen einen interessanten Lagebericht von CryptoQuant, passend dann zu dieser kleinen Rallye, die ja erstmal für Euphorie sorgt. Das Nachfragebild, so heißt es, bleibt weiter ungünstig. Ist der größte Rückgang der spekulativen Nachfrage seit Januar 2022 mit weiterhin negativer Spot-Nachfrage. Hat sich ein bisschen verbessert, jetzt auch im Zuge der letzten Rallye, die wir jetzt sehen, aber wir sind hier weiterhin tief negativ. Ich weiß noch, letztes Jahr, als wir Bullenphase hatten und so, da waren auf jeden Fall alles grün die ganze Zeit, auch über mehrere Monate und Wochen hinweg. Das ist der Bullenmarkt und wir sehen jetzt, wir sind weiterhin natürlich in einem Bärenmarkt. Außerdem, die realisierten Verluste von Bitcoin-Holder, die haben noch nicht Kapitulationslevel erreicht. 187.000 Bitcoin, an Verlusten in 30 Tagen wurden realisiert. Aktuell im Vergleich, im Februar waren es noch 400k, als wir da das erste Mal auf die 60k runtergefallen sind. Und im November 22, also dem Boden von dem letzten Bärenmarkt, da waren es 1,2 Millionen Bitcoin. Also das war der FTX-Kollaps, jetzt kann man sagen, das war natürlich irgendwie ein einmaliges Event. Aber wir sind auf jeden Fall fern von diesen Zahlen. Man kann es aber natürlich auch irgendwie als Erschöpfung der Verkäufer werten und immerhin der Supply and Profit, also wie viel des Gesamtumlaufs von Bitcoin und die Holder sozusagen im Plus sind oder Minus, je nachdem, in welche Richtung man das auslegt, die gleicht tatsächlich den zyklischen Tiefen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wir sind bei knapp 50%, also es hält sich tatsächlich die Waage, die Hälfte der Bitcoin-Anleger ist in der Miese oder halt profitabel, mehr oder weniger, so wie man es sagen will. Ich glaube, das Fazit der ganzen Analysen ist, der Boden ist auf jeden Fall nah, aber ein Regimewechsel, und das ist ja das, was wir uns eigentlich erhoffen im Crypto-Space, der scheint noch in weiter Ferne, insbesondere da wir ja diese ganzen Makro-Events noch haben, die bevorstehen. Also ich denke, wir werden hier noch ein bisschen Geduld haben müssen. Ne?
Du, das sehe ich ähnlich. Immerhin nimmt die Anzahl an Akteuren, die verkaufen wollen, du hast es angesprochen, ab. Und wir wissen, wenn bei Ethereum, habe ich mal gesagt, wenn selbst Vitaliks Mutter nicht mehr verkauft, dann vielleicht ist das ja auch, wenn selbst Sailors Oma nicht mehr verkauft, dann haben wir im Endeffekt vielleicht irgendwann den Boden drin. Und mit etwas Glück kann vielleicht diese, auch wenn das Spotvolumen aktuell noch laggt, also im Grunde genommen noch nicht wieder da ist und noch nicht wieder so Buy Pressure indiziert, kann diese Wall of Worry, will ich mal nennen, gepaart mit dem Glauben, das ist schon das Tief gewesen oder noch nicht gewesen sein könnte, weil einfach die Mehrheit denkt, oh, Bitcoin definitiv unter 50 oder sogar 40, was man teilweise auf Krypto-Twitter liest, im Endeffekt dabei helfen, den Boden doch einfach etwas höher anzusetzen, das Niveau, und dann im Endeffekt dort auszubauen. In Anbetracht des Sommerlochs, das steht uns bevor, wir wissen, es ist eher schwächere Phase, wobei der Juli eigentlich soweit sogar ganz okay ist für Bitcoin, muss man sagen. Juni ist einfach kein guter Monat, zweitschlechtester. Könnte im Endeffekt, ja, so eine Seitwärtsphase über die Sommermonate wäre, glaube ich, schon okay, um diese 60.000, wo die Bewegung wie zuletzt tatsächlich eher von Market Makern und Überhängen im Short- bzw. Long-Verhalten am Pythium-Markt bestimmt werden. Nur zur Erinnerung, das hat sich jetzt wieder etwas reduziert in der Spitze, Johannes, als du nicht da warst, hatten wir ein Verhältnis Perpetual zu Spot-Volumen von 15:1. Jetzt sind wir aktuell bei Pi mal Daumen 10:1, hatte ich am Wochenende geguckt. Also da siehst du schon, der Preis wird, muss man so sagen, aktuell am Perpetual-Markt gemacht, eindeutig, oder am Future-Markt.
Ja, sehr, sehr wenig Spot-Nachfrage. Eigentlich ein Bild, was sich schon seit Jahresbeginn durchgezogen hat. Da hatten wir noch den guten alten Michael Saylor, der wirklich massiv eingekauft hat. Hat er heute übrigens wieder, ich habe vorhin reingeguckt, 100 Millionen Dollar an Bitcoin gekauft. Jetzt natürlich die Frage, die ich mir stelle, ob sein heutiger Kauf und der letzte Woche tatsächlich auch wieder dazu geführt haben, dass halt eben in einem Markt mit relativ wenig Volumen das wieder zu den leichten Anstiegen geführt hat, die wir jetzt sehen, und da ansonsten eigentlich keine Spot-Nachfrage drin ist. Wird sich, denke ich, im Laufe der nächsten Tage, Wochen zeigen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf deine Chartanalyse, was Bitcoin gleich betrifft. Vorher wollen wir uns aber noch den Altcoin-Space anschauen. Unser heutiger Fokus liegt auf einen besonders spannenden Kandidaten, der auch schon mal Teil des BTC Echo Musterdepots war. Es geht um Zcash, kurz ZEC, legt innerhalb von 24 Stunden mehr als 13, ich glaube zwischendurch 20% zu und lässt Bitcoin damit deutlich hinter sich. Kleiner Funfact, Zcash hat auf Jahressicht ein fettes Plus von 1000%, würde man nicht denken, angesichts der Entwicklung vergangener Wochen. Erst hypten alle den Privacy-Coin als Bitcoin-Ersatz, vor wenigen Tagen kam dann aber der Schock, eine kritische Sicherheitslücke im Code, aufgedeckt durch Anthropics Super-KI-Modell Mythos, hatte das Vertrauen der Anleger erschüttert und den Kurs zeitweise um rund 50% 20% einbrechen lassen. Jetzt folgt die überraschende Wende. Der Zcash-Gründer Zuko Wilcox veröffentlichte die Ergebnisse eines neuen KI-Sicherheitsaudits eben von Anthropic und das Ergebnis: keine neuen schwerwiegenden Schwachstellen gefunden. Was auch erklären dürfte, warum plötzlich wieder Kapital in den Coin fließt. Obendrauf dann die Relief-Rally am Gesamtmarkt, die jetzt in Gang kommen könnte. Stefan, ist Zcash wieder auf dem Weg zu neuen All-Time-Highs und für dich hier eine echte Investmentchance?
Boah, es ist tatsächlich schwer für mich einzuschätzen, gebe ich zu. Weshalb ich Zcash auch, als das rauskam, weil das ist jetzt im Endeffekt so reverse it. Okay, ich freue mich für alle, die vielleicht nachgekauft haben oder dabei geblieben sind. Ich habe im Endeffekt dadurch, als die News rauskam, relativ schnell reagiert, ist rausgehauen aus dem Musterportfolio, weil nachher kracht das Ding hier in den Bereich rein und bleibt dann erstmal liegen und nichts tut sich. Für mich ist insgesamt schwer einzuschätzen, diese ganze, das hatte ich auch mit Sven vor, ich weiß gar nicht, auch 4-5 Wochen, diese ganze Gefahr rund um, klar, die haben jetzt rausgefunden, okay, scheinbar sind da keine großen Sicherheitslücken, wenn das dann alles so stimmt. Insgesamt die Gefahr oder die quasi Hacking-Power der neuen AI-Modelle, will ich es mal nennen, sind nicht ungefährlich für viele Blockchains, muss man sagen. Insbesondere, wir hatten allen voran gesagt, auch DeFi-Projekte. Und insofern, dass da jetzt ja so ein Major quasi Hack beziehungsweise so eine Major-Lücke, die scheinbar ja nicht ausgenutzt wurde, wo man aber im Endeffekt unendlich Zcash hätte minten können, wo sie sagen, es hat wohl keiner gemacht, finde ich persönlich schwierig. Und da habe ich dann lieber hier gesagt, lieber die Taube auf dem Dach als das Krokodil im Garten und habe quasi einen kleinen Plus dann im Endeffekt das aufgelöst. Aber wir gucken mal gerade in den Chart rein. Wir können erstmal festhalten, logischerweise, wir sind hier mit in der Spitze 250 hier runtergekracht in den alten Bereich, nicht an die Tiefs vom März diesen Jahres, aber zumindest in diese Zone rein, wo wir irgendwie mehr oder weniger seitwärts gelaufen sind, haben aber interessanterweise per Tagesschluss tatsächlich oberhalb der 200-Tage-Linie gehalten, hat dann auch in den Folgetagen gehalten. Hat dann eine Erholung gemacht bis an diese Unterkante dieses Verlaufstiefs vom 16. Mai, ist da erstmal abgeprallt, hat aber höhere Tiefs gebaut und jetzt seht ihr diese beiden Kerzen, allen voran jetzt die gestern ging ran bis an 200, an die 50-Tage-Linie, 20-Tage-Linie und dann kam jetzt über Nacht diese News von wegen alles halb so wild, Anthropics, Mythos hat gesagt, wir sind safe. Zusätzlich, dass die ja mit Zcash 5.0, glaube ich, neues Update jetzt ausrollen wollen, um genau vergangene Probleme dann nochmal zusätzlich für immer aus dem Weg zu schaffen. Jetzt hat das Ding erstmal 20-50-Tage-Linie zurückerobert und handelt wieder Bereich Golden Pocket, ne? Das ist die erste Zone. Man kann es jetzt, ich mache nochmal genauer, damit ihr es hier seht. Golden Pocket, hier wird es spannend, ist die erste Bewährungsprobe, ist gleichzeitig auch dieses Zwischenhoch aus dem Dezember 25. Da prallt er irgendwo gerade erstmal so ein bisschen dran ab. Nimmt er es raus, dürfte er definitiv irgendwo eine Chance haben, irgendwo in dem Bereich, sag mal, 600 bis 620 zu laufen. Man wird dann mal sehen, wie sich Bitcoin wahrscheinlich oder wie sich der Gesamtmarkt dann im Endeffekt entwickelt. Ihr seht es hier auch, wir haben eine Abwärtstrendlinie, die müsste logischerweise auch noch gebrochen werden. Und dann mal schauen, ob Zcash tatsächlich wirklich ja wieder das Narrativ unterstützt, wie ja einige vor Monaten noch gehofft haben. Übrigens, das wurde ja auch von Arthur Hayes, der hatte mehr oder weniger den Verkauf auch so ein bisschen mit ausgelöst, weil er hat gesagt, er hat seine komplette Zcash-Position auf den Markt geworfen. Also insofern, vielleicht ist der auch heimlich jetzt hier wieder eingestiegen, I don't know, und schreibt es dann im Nachhinein. Aber das sind erstmal so die Marken. Man kann sagen, solange er jetzt dieses Tief oberhalb der 410 und allen voran auch 200-Tage-Linie bei 380 ungefähr hält, ist es zumindest mal höhere Tiefs, nur erst wenn er irgendwann dann höhere Hochs bauen würde, könnte man sagen, okay, der Trend ist weiter intakt, Johannes.
Ja, Arthur Hayes war mal wieder auch ein fantastischer Contrarian Indicator, also der hat wirklich gehandelt wie der schlimmste Retail-Investor in den letzten Wochen, immer wenn er verkauft, geht's hoch, wenn er kauft, dann geht's runter, also merkt euch das, ich würde nicht viel auf die Meinung von Hayes geben, was die Coins betrifft, die er kauft oder verkauft. Diese ganze Zcash-Nummer ist aber für mich tatsächlich ein Beispiel dafür, wie der KI-Fad zu KI-FOMO wird. Es wird ja viel, als Mythos rauskam, darüber gesprochen, was das jetzt für Krypto bedeutet. Die KI deckt die Fehler auf, der Coin stürzt möglicherweise ab, aber unter der Prämisse, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass ein Fix möglich ist, wird das Protokoll letztendlich resilienter und sicherer, bekommt zumindest den Mythos-Approved-Stempel und das stärkt dann natürlich wiederum das Sentiment und den Investment-Case grundsätzlich. Also ich glaube, wir werden viele solcher Beispiele jetzt noch in den nächsten Wochen, Monaten sehen und Im besten Fall geht es gut aus für den Crypto-Space. Wir haben das aber auch schon etliche Male in vergangenen Podcasts gecovert. Das Thema, schaut da einfach gerne rein. Aber eure Meinung ist nochmal gefragt an dieser Stelle. Kann das Projekt, also Zcash, im Zuge des AI-Hypes in den kommenden Wochen weiterzulegen? Oder ja, ist die Nummer mit Zcash tatsächlich endgültig durch und wir sehen hier nochmal so einen letzten Bounce, bevor es dann runtergeht? Schreibt es in die Kommentare. Eure Meinung zählt auf jeden Fall. Jetzt aber zur Marktanalyse bzw. zur Bitcoin-Analyse, Stefan, bevor es dann in den Marktausblick so rumgeht. Was sagt uns der Chart?
Ja, ich habe mal schnell Bitcoin im Hintergrund schon mal aufgemacht gehabt. Ihr seht, erster wichtiger Bereich ist erstmal zurückerobert, interessanterweise. Dieser Bereich um 64, dieses Zwischenhoch, als wir das rausgenommen haben, am Samstag schon, haben wir so vorsichtig versucht, gestern noch einmal drunter und dann aber Tagesschlusskurs deutlich drüber. Da sind wir dann im Zuge dieser positiven Iran-News, die ja so gegen Mitternacht, kurz vor Mitternacht kam, weshalb dann Nasdaq und Co., du hast es angesprochen, direkt erstmal einen starken Wochenstart hingelegt haben. In Asien führte sich das dann fort. Deswegen auch ein starker Wochen-Close im Endeffekt. Hier an der Oberkante dieser Zone um 65,8. Das war ja auch ein Stück weit diese Abrisskante, wo wir im März, Anfang April die ganze Zeit per Tagesschluss immer gehalten haben. Das nehmen wir jetzt raus. Was nehmen wir jetzt in den Blick? Wir nehmen jetzt vor allen Dingen nicht nur dieses Zwischentief hier in den Blick, sondern wir haben hier auch die 20-Tage-Linie, die hier ankommt, die sich von diesem steilen Abwärtstrend jetzt gerade so wieder allmählich seitwärts dreht. Das ist erstmal Vorteil, solange sie aber nicht gen Norden wieder piekt, ist sie immer noch Widerstand. Bedeutet, ich kann mir vorstellen, dass wir heute irgendwo in dem Breit, ist auch tatsächlich nicht mehr weit, wir stehen jetzt bei immerhin 66.500 und ein paar zerquetschte, wäre irgendwo diese Zone um die ja 66,8, 67.000 irgendwo vielleicht. Und das ist der Bereich, da wird man dann sehen, schnallen oder schießen wir da einfach durch. Dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir irgendwo Supertrend haben wir noch auf dem Weg, 68,5. Dann kommt aber diese 69.000, das 221er hoch. Ich nenne es immer Linie im Sand. Wie ihr seht hier in der Vergangenheit, Anfang des Jahres, wie häufig wir hier drüber oszilliert haben oder drum herum oszilliert haben. Häufiger mal Widerstand, dann wieder Support. Als wir dann Nachhaltiges genommen hatten, sind wir ja deutlich in Richtung 82.000 gelaufen. Das wäre so die nächste Marke. Maximales Kursziel für mich, wenn wir jetzt wirklich eine tolle Woche schieben, Herr Walsh, Dovischer ist als alle sagen, und wäre so diese Zone um die 50 lange, um diese 70.500. Das ist so 70.000er in Richtung diesem Bereich, das wäre ja auch gar nicht ohne. Ich mir überlege, wir haben heute hier gestartet, am den Montag, und wir würden in Richtung 70.000 diese Woche laufen, das wäre dann Pi mal Daumen seit Wochenanfang irgendwas um, ja, Pi mal Daumen 7%. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Unter der Prämisse, dass wir aber, ja, auf einmal, du hast es schon gesagt, die Hardliner aus dem Iran sagen, nee, ist nicht, wir lassen Hormuz zu und wir fangen auch wieder an, um ihn zu beschießen. You don't know. Und vielleicht Herr Walsh bleibt hawkischer. Und wir drehen im Endeffekt irgendwo hier nachhaltiger wieder gen Süden um. Sehe ich definitiv irgendwo diese gut 64.000 als relevant an. Und entscheidend wird, glaube ich, wenn wir so einen Retrace sehen sollten und wir fallen jetzt, sagen wir mal, irgendwo aus der Zone um 67.000 irgendwo wieder zurück, wäre kein Beinbruch, wenn wir in die Zone um grob 63.000 zurückfallen und die sollte dann halten. Weil dann würden wir ein höheres Tief ausbauen, dann hätten wir, ne, einfach für die Schräglinienfreunde, malt man hier einen Trend ein, dann wäre, wir würden hier zurückkommen irgendwo in diese Zone und dann hätten wir im Endeffekt zumindest dieser Erholungstrend, sag ich mal, es wäre weiterhin intakt. Würde diese Aufwärtstrendlinie plus dieser Bereich um 63.000 nachhaltig dann wieder gebrochen werden, dann geht es vermutlich sehr schnell in Richtung Vorwochentiefs und diese Zone irgendwo um die 60.000 wieder rum. Sieht jetzt erstmal gut aus. Wir hatten in der Vorwoche angesprochen, Liquidität liegt auf der Oberseite ganz klar. Wobei ich jetzt gesehen habe mit gestern, seitdem sich das angedeutet hat, dass da Friedensverhandlungen irgendwie oder dass da was kommen könnte, haben auch die ein oder anderen wieder viel mit Hebel wieder Long-Positionen aufgebaut. Also die Market Maker könnten auch sagen, nee, bevor wir weiter steigen, rasieren wir unten erst nochmal ab. Insofern, aber insgesamt liegt tatsächlich bis in diese Zone tatsächlich um 70.000 und mehr liegt tatsächlich sehr viel Short-Liquidität unter der Prämisse, dass wir sagen, das grob das Handelsvolumen passiert am Future- und Perpetual-Markt und nicht am Spot-Markt. Auch wenn wir nicht so richtig Spot-Support bekommen bislang, deswegen immer schön auf die ETFs schauen, kann es dennoch sein, dass die Perpetuals erstmal den Weg freigeben in Richtung 70.000, Johannes.
Ja, wir haben ja auch noch ein paar Events diese Woche, die den Kurs weiter beeinflussen könnten. Welche sind das genau?
Ja, tatsächlich morgen früh, ich glaube 4 Uhr deutscher Zeit, 3.30 Uhr, sehr früh am Dienstagmorgen, haben wir die Zinsentscheidung der Bank of Japan. Da gucken alle drauf, logischerweise wegen möglicherweise Gefahr Carry Trade. Tags darauf kommt es zum regelrechten Zahlenreigen. Da haben wir nämlich tatsächlich am frühen Nachmittag erst deutscher Zeit die US-Einzelhandelsumsätze, also wie viel wird im Endeffekt, wie viel geben die Menschen in den USA momentan aus. Und später am Abend logischerweise das Event der Woche, die Bekanntgabe der zweiten Leitzinsentscheidung. Wie gesagt, an der Zinsschraube kommt nicht irgendwas Komisches, dürfte nicht gedreht werden. Vielmehr wird in Richtung Dotplot geguckt, also wie sind die Veränderungen, wie die einzelnen Mitglieder im Endeffekt denken, wie viel Leitzinssenkung oder Erhöhung geben können. Nur zur Erinnerung, der Markt rechnet aktuell, auch gerade wegen der anhaltend hohen Inflationsdaten, zumindest in der Vorwoche, immer noch damit, dass zum Jahresende hin eher mit 2 Leitzinserhöhungen gerechnet werden könnte. Und wir haben tatsächlich mit der EZB ja in der Vorwoche schon gesehen, die auch 25 Basispunkte erhöht hat. Das könnte im Endeffekt darauf hindeuten, es könnte hochgehen. Auch die Bank of Japan soll wohl 25 Basispunkte erhöhen. Insofern sehen wir es spannend. Und dann, ja, Donnerstag noch Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Ich glaube, das dürfte aber dann eher das Interpretieren und Destillieren von Warshes Rede sein, die am Donnerstag noch einen Impact haben könnte, als tatsächlich diese Erstanträge, die wöchentlich rauskommen. Und Freitag zur Erinnerung, weil viele denken ja, aber Freitag, da ist tatsächlich Parketthandel an der Wall Street zu, weil die haben da einen Feiertag. Insofern ist da nur Futurehandel. Insofern, ich denke mal, bis Donnerstag ist die Messe dann gelesen.
Ja, jetzt hast du das schon ein bisschen angeschnitten und es würde mich aber trotzdem nochmal interessieren, das BOJ-Meeting in der Vergangenheit häufig ja auch Katalysator für Crashs, je nachdem, wenn die Leitzinsen dann angehoben wurden, eine hohe Wahrscheinlichkeit bei der jetzigen Sitzung. Meinst du, hier lauert irgendwie auch eine böse Überraschung auf Anleger oder ist das dann doch eher ein Non-Event?
Mehrheitlich dadurch, dass es schon so lange vermutet wird, wahrscheinlich eher eingepreist. Man muss wissen, gleichzeitig haben die Japan, also quasi der Staat, eine unglaublich lockere verhältnismäßig Geldpolitik, weil die Ministerpräsidentin dort gesagt hat, nee, wir geben Schulden, diese ganze Innovation rund um AI, da müssen wir dabei sein. Dementsprechend ist es tatsächlich auch so, dass der Nikkei, nachdem der ja 30 Jahre mehr oder weniger seitwärts gelaufen war, sein All-Time-High aus den 90er Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, meilenweit von entfernt handelt, nachdem er das rausgenommen hatte, ist der Nikkei momentan unglaublich starker Index, also pusht gen Norden, steht jetzt bei, ich glaube, 68.000 mittlerweile, also hat auch in diesem Jahr deutlich zugelegt. Insofern wird man mal sehen. Interessanterweise hat vor ein paar Stunden ein ehemaliges BOJ-Mitglied, der womöglich weiß, was da so im Hintergrund passiert, gesagt, dass trotz Iran-US-Friedensabkommen weiterhin von einer Leitzinsanhebung von 25 Basispunkten auf dann 1% ausgegangen oder auszugehen ist. Das wäre, damit man eine Vorstellung hat, der höchste Wert seit über 30 Jahren. Und das könnte vielleicht sogar noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, weil auch die Inflation in Japan war ja zuletzt oberhalb der 2%. Also da ist immer noch eine große Diskrepanz, Johannes.
Ja, spannend. Also die Auflösung wird sich dann auch zeigen. In der Vergangenheit gab es ja schon stärkere Crashes, deswegen ein bisschen Nervosität bleibt da auf jeden Fall von meiner Seite. Aber damit sind wir durch für heute. Am Mittwoch analysiert Stefan für euch die Kurse eurer Lieblings-Altcoins und checkt die Marktlage weiter. Wie immer live um 12.30 Uhr auf YouTube. Ich will euch jetzt noch unsere Telegram-Gruppe nahelegen. @BTC Echo Chat, alles klein und zusammengeschrieben, wo ihr in Echtzeit mit BTC Echo gemeinsam die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt verfolgen könnt. Stellt Fragen an die Community, chattet mit Stefan und mir oder gebt euren Input im Hinblick auf Themen, Coins und Co., über die ihr mehr wissen wollt. Also kommt rein, wir freuen uns auf euch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das für heute. Macht's gut, wir sehen uns nächsten Montag.
Und ich sag mal, bis Mittwoch, ihr Lieben. Und vielleicht gibt's dann ja was Spannendes. Vielleicht sind wir dann ja schon bei 70.000. Wir werden sehen und ich analysiere wie immer eure Coins und dann logischerweise auch nochmal Bitcoin. In diesem Sinne, bis Mittwoch um 12.30 Uhr live hier auf dem YouTube-Channel.